Moment noch nicht. Herr Weichert als Dritter. Mhm.
Ja, also ich denke, wir beide sind uns einig, 2009 wird es keine Koalition geben können. Mein Hauptgrund für diese Aussage ist, hat gar nichts mit Inhalten zu tun, hat ein bisschen mit Personen zu tun, weil man sich ja auch vorstellen muss, was es für die SPD-Identität bedeutet, wenn ihr früherer Vorsitzender mit ihr an einem Tisch sitzt. Es ist nicht ganz so einfach für viele in der SPD, aber der Hauptgrund meiner Ansicht nach liegt darin, dass sich die SPD nach dem, was in Hessen passiert ist und was Beck mit seiner Doktrin versucht hat und gescheitert ist, sich schlicht und einfach nicht ein erneutes Glaubwürdigkeitsproblem als Partei leisten kann, wenn sie nicht tatsächlich in große, extreme Schwierigkeiten kommen muss. Und die ganze Hessen-Problematik hat bei den Wählern tiefe Spuren hinterlassen. Sie hat Beck sozusagen in den Augen der Wähler dramatisch abstürzen lassen. Er hat sich nie mehr vor seinem Abgang dann nie mehr davon erholt. Und zwar schlicht und einfach, weil die Dimension der Glaubwürdigkeit weggebrochen ist bei Kurt Beck. Und die Glaubwürdigkeit ist eines der zentralen Imagekomponenten, nach denen Bürger die Politiker beurteilen. Und sie beurteilen nicht nur die Personen, sondern auch die Parteien nach dieser zentralen Imagekomponente. Und die wenigen Daten, die wir haben von der Forschungsgruppe Wahlen, zeigen, dass die Glaubwürdigkeit der SPD als Partei dramatisch eingebrochen ist. Und das wird auch, wenn die Union klug ist, im Wahlkampf 2009 der Hauptduktus sein. Es wird keine rote Sockenkampagne geben, die das Gespenst des Kommunismus an die Wand malt oder so ein Quatsch. Nein, es wird eine Glaubwürdigkeitskampagne geben. Die Union wird sagen, wir sind von den beiden großen Parteien die verlässlichere. Der Fels in der Brandung der SPD, der kann man gar nicht glauben. Die können alles Mögliche sagen, ihr seht doch, die hat ihr Wort gebrochen. Und das macht sie, wird sie auch wieder machen. Das wird das Problem sein. Und deswegen glaube ich es für 2009 nicht. Aber ich glaube auch, dass die SPD in diesem Umfragetief nicht bleiben wird, in dem sie jetzt momentan ist und in dem sie in den letzten Monaten war, sondern dass sie einige wenige Prozentpunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zulegen wird. Das war in den letzten beiden Wahlen so. 2005 hieß es drei Monate vor der Wahl, die Union kann gar nicht verlieren. Die SPD ist 10 Prozentpunkte hinter der Union. Bei der Wahl war sie dran. Das wird auch diesmal in die Richtung gehen, da bin ich mir ganz sicher, weil die Union nämlich nach Meinung sehr vieler Wahlforscher die ganze Zeit schon an ihrem oberen Mobilisierungslevel ist. Das heißt, sie kann nicht mehr wirklich zulegen. Die SPD ist ganz weit unten in ihrem Mobilisierungslevel und wenn sie nur einigermaßen einen sinnvollen Wahlkampf macht, und ich unterstelle mit der Fähre und Wasserhöfe, dass sie das können, dann wird sie etwas mehr mobilisieren. Möglicherweise nicht an die Union rankommen, aber selbst wenn sie 3 Prozentpunkte zulegen und die anderen bleiben in etwa, dann ist nach der Wahl rechnerisch Rot-Rot-Grün möglich. Und es wird nach der Wahl Rot-Rot-Grün nicht geben wegen der SPD, aber es wird nach der Wahl dann in der SPD ein letztes Mal eine Diskussion geben um die Frage, wie halten wir es in der Linkspartei? Und diese Diskussion wird dann so ausgehen, dass man es für 2013 nicht mehr ausschließt. Das ist meine feste Überzeugung. Und dann gibt es zumindest die Möglichkeit von Seiten der SPD her, 2013 so etwas zu machen. Das können wir jetzt überhaupt nicht darüber spekulieren, ob es dann rechnerisch ginge oder nicht. Das will ich jetzt gar nicht. Aber meine Frage, die schließt sich jetzt an, und zwar an Herrn Klein eher. Wie hält es denn dann die Linkspartei mit dieser Geschichte? Denn Sie haben ja am Schluss Ihres Vortrags Michael B. zitiert mit seinen drei Alternativen, Strategiealternativen, Kampf gegen die SPD, Kampf um die SPD und Kampf mit der SPD. Das kann man jetzt umsetzen oder umformulieren, fundamentale Opposition, Koalition nur unter der Bedingung, dass sich die SPD auf die Linkspartei zubewegt inhaltlich oder Koalition unter der Voraussetzung, die Linkspartei bewegt sich auf die SPD zu. Das sind die drei Möglichkeiten. Was würden Sie denn sehen, was denn in naher Zukunft in der Linkspartei mehrheitsfähig sein wird unter diesen drei Optionen?
Ja, vielen Dank. Sie?
Ja. Mir fällt auf bei Herrn Kleine, dass er 2-3 Mal die Linkspartei als Protestpartei festnageln wollte. Wenn ich jetzt anders denke als Sie, protestiere ich dann gegen Sie? Denn natürlich müssen Alternativen aufgezeigt werden. Aber man denkt, gerade die Grünen hat ja auch am Anfang, ne? Sie hat die Alternative. Ich könnte ja auch viel darüber erzählen und jetzt haben wir der Friedensbewegung im Parlament, mit der Umwelt, mit der Friedensbewegung, die große Zeit. Dann mit der SPD, es ist nicht so sehr, dass die CDU sich sozialdemokratisiert hat, sondern die SPD christdemokratisiert. Und deswegen ist es praktisch wurscht für die Grünen, können sie sich hier aussuchen. Würde die SPD wieder ein bisschen sozialdemokratischer werden, wird es auch für die Grünen schwerer werden, sich der Positionierung zu entziehen, meine ich. Und dann am Anfang sprachen sie von Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft, Marktwirtschaft. Meines Erachtens ist es schon ein Unterschied. Man muss dann schon Marktwirtschaft und Kapitalismus darf man nicht gleichsetzen. Der Erfinder des Begriffes soziale Marktwirtschaft, das war glaube ich Erhard Staatssekretär Müller am Markt, soweit ich mich informiert bin, er sprach von Lenkung des wirklichen Staates. Und heute heißt es ja Rahmenbedingungen schaffen. Früher als in den 50er Jahren, die Zeit der sozialen Marktwirtschaft, war die Körperschaftssteuer beispielsweise 60%. Heute sind es 15%. Und da ist schon ein gewaltiger Unterschied, nämlich der Haushalt ist ja deswegen stranguliert. Die hat man ja bewusst hat man die Haushalte ausgeblendet, um privatisieren zu können. Und 1998, seit dem Schröder-Blair-Papier, weil der Arbeitsmarkt, Steuersenkung, Steuerpolitik und Gesellschafts- und Medienpolitik, alles auf den Finanzkapitalismus umgestellt. Und das müsste zurückgedreht werden. Nicht eine Steuererhöhung, sondern man muss praktisch die, die davon profitiert haben, wieder mehr zur Verantwortung ziehen. Meine ich, das war's.
Ja, vielen Dank, Herr Weichmann.
Ja, Herr Kleiner, was halten Sie von der These, dass eigentlich in der SPD zwei Parteien vorhanden sind? Eine Art strukturkonservative Partei und eine Modernisierungspartei. Also eine These, die Jürgen Trittin letztens mit dem Blick auf Rot, Rot, Grün und Bund, Möglichkeiten etc. in einer anderen Runde aufgebracht hat. Also wenn man Hessen nimmt, die vier sogenannten Abweichler, die wären ja sozusagen nur eine Spitze des Eisbergs. Das sind ja nicht Leute, die in der Basis der hessischen SPD etwa nicht irgendwie verankert werden, sondern die drückt sich ja im Prinzip diese Spaltung aus. Würden Sie dem zustimmen oder sehen Sie es anders aus Ihren eigenen?
So, ich würde jetzt noch Herrn Professor Schröder und.
Ich wollte. Ja, ich würde nochmal ansetzen an der zu Recht herausgearbeiteten Verunsicherung. Diese Beobachtung. Diese Verunsicherung betrifft ja nicht nur die SPD, wenngleich sie von Ihnen besonders herausgehoben wird unter diesem Label, sondern das ist ja ein Phänomen, was derweil alle Parteien betrifft, nicht zuletzt die CDU, die ja immer noch von dem Gespenst des Leipziger Parteitages gejagt wird und Angst hat, dass sie gerade in der jetzigen Konstellation zu sehr mit dieser Zuschreibung identifiziert wird. Also wenn man jetzt in Politikfelder hineingeht, Gesundheitspolitik, hatten wir 2005 Kopfpauschale gegen Bürgerversicherung, der Gesundheitsfonds als Moratorium. Das heißt, wir werden in 2019 eine Wiederauflage dieser Konfrontation erleben und damit auch eine Zuweisung von Positionen, die scheinbar abgearbeitet sind. Also Verunsicherung würde ich als allgemeines Phänomen nehmen. Jetzt kann man sagen, die Union hat einen strukturellen Vorteil, weil sie das Glaubwürdigkeitsphänomen von Hessen aufnehmen könnte, um positiv sich zu positionieren und da sie eine größere personelle Kontinuität aufweisen kann. Auf der anderen Seite kann man sagen, das, was in Hessen passiert ist, war für die Bundes-SPD ein Glücksfall, weil ihr damit ein Stück weit das abgenommen worden ist, was möglicherweise erst recht zu einer Entzweiung, einer Fragmentierung, einer Handlungsunfähigkeit der Bundespartei in 2009 beigetragen hätte. Das die Parteien, immer mehrere Parteien in sich vereinigen, das ist gewissermaßen qua Definition das Moment von Parteien. Also ich glaube, darüber müssen wir gar nicht sprechen, wir müssen darüber sprechen, wie werden sie strategiefähig? Und zur Strategiefähigkeit gehört personelle Führung. Ich denke, die ist bei der SPD gegeben zurzeit. Und da würde ich mich Herrn Niedermayer anschließen. Ich glaube, dass gerade die Tatsache, dass im nächsten Jahr nicht einfach hin nur eine Bundestagswahl stattfindet, sondern Superwahljahr 2009, ist für die Sozialdemokratie insofern sehr gut, als sie damit nochmal restriktive Rahmenbedingungen hat, die ihr personelle Führung in kurzer Zeit eher ermöglicht, als wenn das Ganze nur auf eine Wahl hin zusteuert. Wobei man natürlich das Problem hat, mit der Europawahl eine Wahl zu haben, wo die Sozialdemokratie noch nie gewonnen hat und wo sie große Mobilisierungsprobleme hat. Aber das war 1998 genauso. Und ich denke, das kann die Partei in den Griff bekommen. Jetzt kommt mal meine These, dass wir nicht den Gerechtigkeitsdiskurs haben, sondern den Sicherungsdiskurs. Was meine ich damit? Das Gerechtigkeitsphänomen ist keine Eintagsfliege, sondern das ist eine langfristige Verschiebung in der Erwartungshaltung, Wahrnehmung der Bürger, was bereits 1998 herangezogen werden musste, um den exorbitanten Wahlsieg der Union herauszuarbeiten. Es war nicht nur Erschöpfung von Kohl und Personality von Schröder, sondern eine Verschiebung, die bereits in den 90er Jahren, so wie Sie es auch herausgearbeitet haben, zum Tragen gekommen. Jetzt haben wir eine Entwicklung, die nicht einfach als Fortschreibung dieses Gerechtigkeitsdiskurses in Erscheinung tritt, sondern wir haben eine Situation, die dadurch geprägt ist, dass sich seit Ende der 90er Jahre stärker denn je akteursbezogene Statuskonflikte in das Getriebe dieser Gerechtigkeitsthematik hineinfressen. Das sind die Konflikte um die Piloten, die Krankenhäuser, die Eisenbahner, die das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Das sind nicht die normalen Gerechtigkeitskonflikte Arm gegen Reich, sondern hier geht es um Statussicherung. Dann haben wir diese Finanzmarktarchitektur, das ist auch nicht der Konflikt Arm gegen Reich, sondern da geht es darum, dass Leute, die etwas haben, darum kämpfen, dass das, was sie haben, gesichert wird. Und das ist eine andere Form der Politik, der emotionalen Kommunikation, der Ansprache und der betroffenen Konstellation, die da zum Tragen kommt. Und da kann eine mittige Politik, die sich nicht um eine Verteilungspolitik stärkeren Umfangs bemüht, sondern um Sicherungspolitik bemüht, kann sich hier auf andere Erfahrungen, andere Glaubwürdigkeitsparameter beziehen, als das in so einer losen Gerechtigkeitsstruktur der Fall ist, wo man im Sinne ihrer von der DIW herangezogenen Daten darum wirbt, dass doch endlich mal die Verhältnisse wieder ins Lot kommen. Und die Harz-Konflikte, die haben ihre Dramatik nur aus der Statusposition heraus. Weil da ging es darum, ob die Statussicherung, die Berufssicherung und diese ganzen Elemente weiterhin, und sie sind natürlich angefressen worden von der umfassenderen Gerechtigkeitsdebatte, ja. Aber der Kern ist die Statusproblematik.
Ich würde auch jetzt gleich gerne möchten Sie gleich drauf?
Ja, gerne. Gerne. Also es sind ja viele interessante Fragen aufgetaucht. Ich fange mal an mit Ihrer Frage, mit der Gestaltungs- und der Protestpartei. Also gerade, weil ich das auch selber als Akteur in nicht unmaßgeblicher Rolle mitgekriegt habe. Ich hätte 1987 oder sagen wir 1986 nie im Ernst behauptet, die Grünen sind eine bundespolitische Gestaltungskraft. Oder ich hätte das den Grünen nicht zugetraut, auch sozusagen als Akteur selber. Entschuldigung, das weiß ich besser. Ich wollte das schon damals, aber ich hätte es meiner Partei nicht zugetraut. Ich hätte es ja nicht zugetraut und war ganz froh, dass uns das 1987 erspart geblieben ist. Auf Bundesebene, nicht in Hessen. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es gibt Entwicklungsprozesse von Parteien, die kann man nicht einfach überspringen. Die kann man nicht im Zeitraffer überspringen und schon gar nicht, wenn es sich um Parteien handelt, die so einen Ausgangspunkt haben. Und ich behaupte, im Grunde genommen können Sie ganz froh sein, dass es in Hessen so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Denn man kann, auch wenn das sozusagen da wie im Zeitraffer gegangen ist, ich bin ziemlich sicher, wenn die Frau Ypsilanti irgendwie gewählt worden wäre, das hätte ein ziemliches Gezerre und Geschiebe gegeben und ich weiß gar nicht, ob die Linkspartei dabei so furchtbar gut ausgesehen hätte im Bundestagswahljahr. Also ich weiß gar nicht, ob Sie das so sehr bedauern müssen, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. So ist mein Denken. Und ich denke aber, in der weil wir die Frage über die Frage sprechen,
Entschuldigung, können wir bitte hier?
Ich kenne das so, dass immer einer nach dem anderen redet. Also in der Bundespolitik, wir reden ja darüber, wann und wie und auf welche Weise gibt es möglicherweise diese linke Alternative. Und dazu gehört eine bestimmte Gestaltungskraft. Und zu dieser Gestaltungskraft gehört, das kann ich natürlich nur nach den Kriterien beurteilen, die ich für maßgeblich halte, gehören natürlich bestimmte programmatische Minimalvoraussetzungen. Und ich meine, da können wir jetzt heute nicht mehr drüber reden, wie die sozialpolitisch und außenpolitisch aussehen werden, aber nichts, so, dann, ob die programmatische Entwicklung der Linkspartei in diese Richtung gehen wird oder nicht, kann niemand genau abschätzen. Jetzt zu den anderen Fragen, die gestellt worden sind. Die SPD, zwei Parteien in einer Partei. Ich würde sagen, die SPD, das waren schon immer zwei Parteien in einer Partei, seit Kautsky und Bernstein. Also das Problem, das ist an sich nichts Besonderes. Das war bei Helmut Schmidt so, dass es in der SPD verschiedene Flüge gibt. Das war in der Weimarer Republik so. Also das ist nichts Besonderes. Nur was mir auffällt, also zumindest in der Zeit, an die ich eine aktive Erinnerung habe, dass ich den Eindruck, ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass so stark wie in der letzten Zeit, dass die SPD ihre Verwurzelung in der Gesellschaft verliert, dass es sozusagen Funktionärsdiskurse gibt, die gar nicht mehr wahrnehmen, so richtig in die gar nicht mehr vordringt, was sozusagen in der Wählerschaft gedacht wird, dass da irgendeine Verbindungslinie, die für Volksparteien immer sozusagen zentrale Voraussetzung war, abreißt offensichtlich. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals das Gefühl gehabt hätte, mit einem derart amateurhaften Spitzenpersonal zu tun zu haben. Also dass ein Mann wie Beck als Vorsitzender der Partei einen solchen Fehler macht, dass, ich meine, auch früher haben Politiker Fehler gemacht, aber das ist völlig außergewöhnlich, exzeptionell. Und die Rationalität des Vorgehens in Hessen ist genauso. Also von daher, und diese subjektiven Seiten spielen schon eine Rolle. Und insofern reicht es mir nicht zu sagen, na gut, es waren schon immer, und es gab schon immer unterschiedliche Fraktionen, das mäntelt sich schon zusammen. Herr Niedermayer, es kann ja sein, dass die SPD im Wahlkampf 2009 wieder besser aussieht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe schon mehrfach in den letzten Jahren gedacht, na gut, jetzt kommen sie wieder hoch. Nach dem Hamburger Parteitag habe ich es zum letzten Mal gedacht. Und was ist dann passiert? 3 Monate später waren sie schon wieder unten. Also es muss nicht immer so weitergehen, wie es immer war. Das ist immer das Problem. Und das werden Sie als Risiko wahrscheinlich durchaus auch einräumen wollen. Lassen Sie mich den letzten Punkt meiner Betrachtung nochmal unterstreichen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir, wie Herr Klein betont hat, dass wir sozusagen eine tiefe Krise des Kapitalismus erleben. Wenn wir davon ausgehen, dass zur Wiederherstellung eines Gefühls von sozialer Balance der Gesellschaft oder einer Art von sozialem Balance, die ausreichend ist, um, sagen wir mal, die Kräfte eines Mindestvertrauens in Demokratie in diesem System wiederherzustellen, die erheblich gelitten haben. Und zwar nach meinem Urteil, und das ist wirklich auch bei Herrn und Frau Müller in der Mitte der Gesellschaft, die nicht auf die Idee käme, die Linkspartei zu wählen, auch in Westdeutschland. Und das ist für mich eine neue Erfahrung. Das habe ich in meinem Leben in der Form so noch nicht erlebt. Wenn das wiederhergestellt werden soll, dann haben zwei Dinge damit etwas zu tun. Das eine ist, die Frage, wie wird, unter welchen Bedingungen kann die durchschnittliche Arbeitnehmerschaft in absehbarer Zeit einen angemessenen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum erreichen? So, das ist auch eine Frage der internationalen Arbeitsmärkte, von Arbeitslosigkeit und dergleichen. Das andere ist aber auch die Frage der Regulierung von Finanzmärkten. Wie können Sie Finanzmärkte wieder ans realwirtschaftliche Geschehen anbinden? Wenn das aber eine, und das weiß doch jeder, international zu lösende Aufgabe ist, dann ist das eine Aufgabe von so großer Bedeutung, die eine so starke politische Einmischung benötigt, dass es irgendwie nicht zusammenpasst mit der Vorstellung, ein ganz disparates, irgendwo ermittelbares linkes Lager möge das bewerkstelligen. Dieses linke Lager wird so viel Mühe haben, überhaupt sozusagen ihr eigenes politisches Überleben zu organisieren, dass ihr diese politische Kraft genau fehlen wird. Das ist mein Argument. Und das ist auch ein innerer Widerspruch, finde ich, in Ihrem Denken. Wenn man sagt, auch in dem Denken, was ich hier bei Brie gefunden habe, wenn das alles so dramatisch ist, wie Sie unterstellen, dann schafft das die Linke allein nicht. Und schon gar nicht diese disparate Linke, von der wir ja auf absehbare Zeit ausgehen müssen. Und das ist so ein bisschen mein Problem, wo ich auch denke, dass sie sich da in einem Widerspruch bewegen, wenn sie immer nur identifizieren, das ist das marktliberale Projekt, das ist das marktliberal-autoritäre Projekt, was die CDU vielleicht repräsentiert, und das ist unser emanzipatives Projekt. Also wissen Sie, wenn Sie gegenüber den Angloamerikanern Regulierung durchsetzen wollen, können Sie nicht mit einem Bundeskanzler auflaufen, der zu Hause der ständig fragen muss, ob er zu Hause noch eine Mehrheit hat. Also verstehen Sie, dann brauchen Sie mehr Leute. Und um dieses Denken kreise ich immer. Und deswegen habe ich auch diese Überlegungen zur Union hier angestellt. Ja.
Vielen Dank.
Ich knüpfe mal an den letzten an. Das ist ja der Hintergrund ist ja auch, wie man die gegenwärtige Situation einschätzt. Und ich möchte eigentlich nicht gern missverstanden werden. Ich habe nicht gesagt, wir sind in einer tiefen Krise des Kapitalismus, sondern ich habe gesagt, die neoliberale Ideologie ist in einer tiefen Krise und damit die neoliberale Phase des Kapitalismus. Und ich habe auch noch nicht gesagt, wo das hingeht. Ich glaube, dass diese Qualitäten, die da gegenwärtig so ausgesprochen marktradikal gelaufen sind, wie man das an der Finanzkrise nun erkennen kann. Und wie man das auch im Umgang mit großen Regionen des Südens sieht. Dass diese Qualitäten wirklich nicht zukunftsfähig sind. Das heißt aber eigentlich nur, da ich nicht erwarte, dass die Kräfteverhältnisse sich so verändern, dass nach dieser Phase jetzt ein emanzipatorisches Projekt als Anschlussprojekt kommt, etwa demokratischer Sozialismus, das heißt nur, dass jetzt die Frage ist, ob dieser neoliberalen Phase eine andere Phase folgen könnte.
Vermutlich ja. Vermutlich.
Und ich glaube, dass das in absehbarer Zeit nicht geschehen wird. Ich glaube, dass das nicht geschehen wird. Und dass das ein großes Problem ist. Und meine ganze Rederei hier lief auf ein Plädoyer darauf hinaus, ob man sich nicht die Tiefe der Probleme überlegen muss, um zu bewirken, dass statt einer modifizierten, so stark marktorientierten und so relativ wenig sozial orientierten gegenwärtigen Phase eine doch, deswegen hatte ich hingedeutet, auf die natürlich nicht direkt umsetzbaren und nachvollziehbaren skandinavischen Erfahrungen, ob man mehr in dieser Richtung und die noch sehr grün gefärbt, sich bewegen könnte. Also das war, ich meine das ein bisschen differenzierter und eigentlich meine ich das pessimistischer, als ich mich vielleicht so ausgedrückt habe, dass Sie das so verstanden haben. Zweite Bemerkung, ich erinnere dann, dass ich hier so en passant gesagt habe, das Problem ist, in diesem Zeitfenster, in dem Probleme zu lösen sein werden, insbesondere zum Beispiel die Klimaproblematik, wirksam anzugehen wäre, da werden wir die gegebenen Machtverhältnisse im Prinzip weiter haben. Für die Linke bedeutet das, die kann sich ja nicht von ihrer eigenen Identität verabschieden wollen, natürlich alternative Probleme permanent, alternative Politikangebote auf die Tagesordnung zu setzen, in einem möglichst breiten Bündnis, aber zugleich in dem Bewusstsein, dass da auch Kompromisse bis in die risikobewussten Teile der Machteliten zu suchen sein werden, was auch große Anforderungen an die Flexibilität der Linken stellen wird. Das wird die eher wahlorientierte Politik tendiert dahin, dass man sagt, wir setzen die Fragen, mit denen wir unmittelbar die Wähler erreichen, also wir wollen den Minister und wir wollen die Rente nicht mit 67, wir wollen die Bürgerversicherung noch ein paar Dinge mehr. Und ich glaube, dass das alles nicht falsch ist, aber ich glaube, dass das die eigentlichen Probleme der Epoche nicht packt. Und dass deshalb, das wäre das Kunststück für die Linken, ein Spagat fertiggebracht werden muss, der diese Probleme bedient und gleichzeitig eine Öffnung bedeutet zu breiteren Milieus der Gesellschaft, die an diese größeren Probleme inklusive libertärer Haltungen zum Umgang mit Markt und so weiter orientiert wäre. Dann wurde ich gefragt, was denn nun mehrheitsfähig sein wird in der Linken. Ich weiß das natürlich nicht, denn so einfach ist das nicht, dass die schon klar sich abzeichnet, wie sie im halben Jahr sein wird. Aber ich denke mal, mehrheitsfähig wird sein, von der Linken, von der SPD durchaus etwas zu verlangen. Eine gerechtere Steuerpolitik. Also die Steueroasen müssten nun wirklich weg. Devisenumsatzsteuern müssten wirklich her. Korridore zwischen den großen Währungen, um Devisenspekulationen zu vermindern, müssten wirklich her. Ich denke mal, es wäre nicht nur schön, wenn die, Ratingagenturen irgendwie beaufsichtigt würden. Und noch dazu vom IWF, der nun wirklich nicht das Zentrum von sozialen Innovationen ist bisher. Vielleicht müsste wirklich eine europäische staatliche tragende Ratingagentur in Ergänzung anderer her. Also ich denke schon, dass es da Forderungen geben wird. Es wird auch stärker, also bis jetzt gibt es eine Privatisierungsstrategie. Und zwar dominiert die in Eigentum zu Machtfragen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass von der Linken gewünscht werden wird, dass die SPD, das wäre nicht ganz gegen ihr Programm, die Rolle von öffentlichen Gütern, öffentlicher Daseinsvorsorge, öffentlichen Räumen, öffentlichen kommunalen Eigentums, öffentlicher Partizipation bei Entscheidungen gestärkt werden müsste. Und sie selber müsste erhebliche Defizite überwinden, um solche Forderungen stellen zu können, zum Beispiel auf dem Feld des Umgangs mit Umwelt. Dann wird in der Linken wahrscheinlich mehrheitsfähig sein, den linken Flügel der SPD und den bei den Grünen zu stärken. Also es ist natürlich schon so, dass junge Abgeordnete sich miteinander treffen. Und die verständigen sich schon darüber, worüber man nach 2009 reden müsste und wo man da Dinge zusammenführen müsste. Ihr Wunsch ist eigentlich auch mein Wunsch, dass es sich durchsetzen möge bei der Linken, sich die SPD als einen starken Partner zu wünschen. Aber es schießt ja nicht aus, die Stärke auch darin zu sehen, dass die SPD mit ein paar Fragen anders als jetzt umgehen könnte. Aber der Wunsch müsste sein, die SPD als strategisch starken Partner, denn sonst wird nichts werden mit einem Wandel. Das ist auch eine Anforderung an beide Seiten. Es ist nicht entweder so, die Linke wird pragmatischer und nähert sich der SPD an, oder die SPD nähert sich der Linken an, sondern es wäre ja schon schön, wenn man erstmal in einen Diskurs käme, wer sich auf was zu bewegen hätte. Und gerade bei komplizierten Fragen wie NATO und so, da wäre dann ein Ausgangspunkt, ob die Sicherheitsarchitektur, die wir jetzt haben, die ist, mit der man die Probleme bearbeiten kann. Und dann müsste wahrscheinlich die Linke sich abschminken, zu sagen, sofort aus, raus. Und die SPD müsste sich abschminken, zu sagen, das ist genau die Sicherheitsarchitektur, die wir brauchen. Und dann nochmal, wird die Linke ihre Forderung auf dem Hintergrund stellen können, dass sie erstmal von der Protest- zur Gestaltungspartei wird. Ich weiß nicht, ob man in diesen Alternativen denken muss. Wenn man etwas gestalten will, heißt das unter Umständen, dass man gegen irgendwas, was man ändern will, erstmal protestieren muss. Also das ist doch kein Widerspruch. Ich will etwas anders machen und muss mich von etwas verabschieden. Da muss ich erstmal Protest sagen und dann muss ich mal ein Angebot machen, was ich dafür haben will. Und dann muss man dazu Kompromisse finden. Ich bin gegen dieses totale Gegeneinandersetzen. Und dann bin ich auch dafür, dass sich die Linke darauf einstellen muss, ihr eigenes Projekt als einen transformatorischen Prozess anzusehen, der im Gegenwärtigen sich bewegt und so gesehen Gestaltungsanforderungen an sich selbst stellt. Aber bitte, wir haben die Erfahrung, dass das sonst ein Problem wird, nicht im Gegebenen stecken bleiben. Das heißt, ein Abermalen, was ein bisschen idealistisch klingt, weiß ich natürlich, nicht abermals stecken bleiben unterhalb von bestimmten realitätsgebundenen Visionen. Ich glaube schon, dass die Linke im weitesten Sinne die braucht. Und dann ist es eben doch ein Prozess, dass man damit anfängt, das Machbare zu machen und darüber nachdenkt, was denn in der Welt mehr sein muss, als das, was dann am Machbaren, mit dem man natürlich auch anfangen muss. Prozess, das finde ich sehr wichtig. Das Projekt als transformatorischer Prozess und dann dieses Projekt nicht als ein Alleingangsprojekt, sondern als eins, was an die eigene politische Kultur den Anspruch von Kompromiss und Konsensfähigkeit ebenso wie sozusagen an Widerständigkeit stellt.
Ja, lieber Dieter, vielen Dank. Wenn ich jetzt so in die Runde gucke, ich sehe keine Nachfragen. Wir haben auch das Limit unseres Symposiums jetzt, das zeitliche Limit, erreicht. Ich würde deshalb gerne für heute die Diskussion schließen. Ich bedanke mich bei allen Referenten, jetzt natürlich insbesondere bei Herrn Professor Kleinert und Professor Klein, aber auch bei allen anderen, die heute gesprochen haben. Ich bedanke mich auch bei den Moderatoren, bei den aufmerksamen und kritischen Diskutanten, die hier im Raum sind.